Hi, hier ist Marvin Ronsdorf und ich bin mit dem tollen Paul Hüttemann jetzt im What the Story Podcast zu Gast. Wir werden uns ein bisschen über Olympia unterhalten, Sportfotografie bei den Winterspielen, also Kopfhörer auf, viel Spaß.
Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichten dazu.
What's the story?
Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Ja, herzlich willkommen. Hallo, schöne Grüße zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ja, wir sind zurück, Staffel 4, Episode 36, nach einer kleinen spontanen Sommerpause. Freue ich mich ganz besonders, zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Und mit wir meine ich, weil Olli und Matthias noch im Urlaub sind und lieb grüßen. Und die beiden Gäste sind der gute Paul Hüttemann und ein alter Bekannter, Marvin Ronsdorf. Herzlich willkommen hier bei uns.
Servus, moin, grüß dich.
Ja, schön wieder dabei zu sein. Ich glaube jetzt zum dritten Mal.
Genau. Ich habe schon geguckt, ob es irgendwie eine mathematische Folge gibt. Also Episode 17, Episode 24, jetzt 36. Da ich in Mathe nicht so gut bin, habe ich das auch nach der Idee direkt wieder aufgegeben. Habt ihr da direkt eine Idee, was die Folge sein könnte?
Nee, ne? Ich denke, die Sportfreunde Stiller könnten da einen guten Dreiklang draus machen.
Ja. Wenn wir euch zu Gast haben, dann geht es in der Regel um Geschichten von Olympia. Es geht um Bücher von Olympia und genau darüber wollen wir sprechen. Ich habe gerade die anderen beiden Folgen angesprochen. Wenn ihr da draußen die noch nicht gehört habt, das sind Episode 17. Der Name der Folge ist Mit der Leica im Land des Lächelns. Da erzählt ihr so ein bisschen über eure Reise. Und dann Episode 24, TKY21, das Buch zu den Spielen. Da geht es tatsächlich um das dicke Brett von den Olympischen Sommerspielen. Und jetzt sprechen wir unter anderem auch über das mindestens genauso dicke, ich habe sie noch nicht gegeneinander gelegt, ein bisschen dünner, glaube ich, Buch von Peking. Welches Buch bedeutet euch mehr?
Oh, das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Und beides hat seine besonderen Momente. Und ich glaube, während es beim ersten Mal wirklich das Gefühl war, krass, wir haben jetzt ein Buch rausgebracht, wo echt nochmal die ganzen Bilder aus Tokio drin sind, war beim zweiten Mal so ein bisschen das Gefühl, krass, wir haben es wirklich wieder geschafft, ein Buch fertigzustellen, diese Masse an Bildern irgendwie zu bändigen. Und unser Anspruch war ja auch immer, keine Chronik über die Spiele zu machen, wie man sie zwei Wochen nachher auch irgendwie im Handel kaufen kann, sondern wir wollten ja wirklich einen Bildband machen, der nochmal Geschichten hinter den Spielen zeigt und der auch einen hohen ästhetischen Anspruch hat und nicht einfach nur Gold, Silber und Bronze auflistet und nochmal zeigt, was die Momente waren, sondern der deutlich mehr zeigt und erzählt.
Ja, also ich glaube auch, beim ersten Buch ist es auch einfach noch ein Ticken emotionaler, weil es halt auch die ersten Spiele waren für drei von vier von uns. Ich glaube, das ist da nochmal was eher wie das erste Kind, glaube ich, gefühlt. Und jetzt kommt quasi das zweite, was halt genauso schön ist, aber man hängt halt ein bisschen mehr am ersten, weil das halt was zum ersten Mal war einfach. Und da waren wir alle geflasht, alle aufgeregt, wie kleine Kinder im Spieleparadies hin und her gerannt und alles. Und deswegen würde ich das so, glaube ich, auch formulieren, dass das erste halt ein bisschen emotionaler ist, aber beide liegen halt sehr am Herzen. Beide könnten auch nicht unterschiedlicher sein trotzdem. Und es ist halt schön, dass es jetzt so eine kleine Reihe geworden ist, einfach, die man auch nebeneinander legen kann, die nebeneinander auch sehr schön aussehen einfach. Also es ergibt Sinn, wenn die auch nebeneinander liegen, das ist auch schön. Und deswegen ja, würde ich sagen, beide haben gleichen Wert, aber das erste ist ein Ticken emotionaler, weil es einfach zum ersten Mal dann dort vor Ort war.
Für all die Leute, die jetzt überhaupt gar nicht wissen, erstens, mit wem wir sprechen und worüber wir sprechen, vielleicht könnt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen und vor allem das vorstellen, was ihr binnen eines halben Jahres, glaube ich, so viel Zeit lag da ja nicht dazwischen. Ich habe ja für die Sportschau auch beides betreut. Ich kann mich da gut dran erinnern. Was ihr dort gemacht habt.
Ja, fange ich vielleicht mal an. Also Marvin Ronsdorf, ich bin Head of Social bei Apollo 18, das ist eine Sportmarketingagentur. Und ja, wir hatten die große Freude, Team Deutschland bei den Spielen begleiten zu dürfen und quasi jetzt auch so in ganz großer Funktion. Und davor hat eigentlich meine olympische Reise 2018 angefangen. Da habe ich zum ersten Mal das Team von Jens Behler in Pyeongchang unterstützt. Und ja, dann haben wir eigentlich gemerkt mit ganz vielen Leuten beim DOSB, bei der DSM, dass so eigene Bilder, die eben nicht von den Sportagenturen kommen, und da geht es gar nicht darum, dass das schlechtere Bilder sind, es geht vielmehr darum, dass du eine eigene Perspektive hast. Eine Sache, die du nur auf den Kanälen von Team Deutschland finden kannst. Und das haben wir, diesen Wert und die Kraft solcher Bilder haben wir 2018, glaube ich, gespürt und haben dann ganz schnell überlegt, wie können wir das Team ausbauen. Und ja, da kommt man natürlich an Paul nicht vorbei. Und ja, den haben wir dann auch ja mit Philipp Reinhardt, mit Max Gallis mit nach Tokio genommen. Und du hast den Abstand angesprochen. Ja, unfassbar. Innerhalb von 7 Monaten zweimal Olympia. Und jetzt erst jährt sich Olympia 2021 in Tokio. Und ja, Paul, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber für mich fühlt sich Tokio unendlich weit weg vor. Und wenn mir jemand sagt, das war vor einem Jahr, kann ich das fast nur schwer glauben, weil allein im olympischen Kontext seitdem so viel passiert ist.
Ja, also genau, nochmal zu meiner Persönlichkeit. Ich bin Paul Hüttemann, auch bekannt als Hütte Hütte auf Instagram. Bin Fotograf, selbstständig und ja, begleite sonst Künstler auf Touren, mache aber auch Werbejobs, also alles weit gefächert. Genau, und vor einem Jahr ja, war Tokio, als ich jetzt so im Archiv die Rückblicke sehe, bei Snapchat oder bei Instagram im Archiv, konnte ich das auch nicht glauben. Also es wirkt eher so wie 2 bis 3 Jahre, muss man sagen, finde ich. Weil ja, es ist so viel passiert, es ging ja auch alles so schnell, also wie im Rausch auch alles dort vor Ort, weil du bist ja von einem Sportevent zum anderen gerast, hast dann unterwegs die Bilder bearbeitet. Hat es wirklich wenig Schlaf, wurde mir auch oft gesagt, aber es war halt auch einfach so vor Ort. Und deswegen ist es so wie in einer Trance gewesen. Man hat dann erst, glaube ich, so im Nachhinein nach der Abschlussfeier das alles realisieren können. Und deswegen, ja, es ist krass, dann auch innerhalb von 7 Monaten dann 2 Olympische Spiele zu machen, aufgrund einfach der Pandemie, dass das verschoben wurde. Und das war halt auch Wahnsinn. Also in 7 Monaten 2 Olympische Spiele so zu dokumentieren, mitzumachen, das war schon eine absolute Ehre und ist halt wirklich einmalig. Also ich gehe nicht von aus, dass es nochmal passieren wird, so in der Form. Und es ist natürlich ja extrem und einfach schön, bei beiden dabei gewesen zu sein und natürlich auch gefragt geworden zu sein, ob man das dokumentieren möchte. Das ist natürlich auch eine absolute Ehre. Und ich sage allen immer auch bei anderen Jobs, also da wird nie, glaube ich, irgendwas rankommen, beruflich, weil es gibt nichts Schlimmeres als einfach nur echte Momente festzuhalten, nur fotografisch, nicht Foto, Video zusammen, sondern wirklich nur Foto, nur Momente, und da ist dann keine Agentur oder Kunde dahinter, der dann noch eine Korrekturschleife will, sondern es ist halt der Moment, wie er ist, und den gibst du so ab und dann gehst du zum nächsten Event und dann verarbeiten die Leute halt vom Social Media Bereich das Bild und du ziehst weiter, und das ist halt ein absoluter Traum gewesen, einfach weil die Leute so nett waren, beides krasse Städte waren, klar konnte man beide nicht sehen leider, aber es ist ein absoluter, absoluter Traum gewesen, das einzufangen.
Ja, super spannend. Wir haben ja in den anderen beiden Episoden auch mit Philipp Reinhardt gesprochen. Schöne Grüße an der Stelle und auch an Max, der uns vielleicht zuhört. Ich verlinke alle natürlich in den Shownotes, also bitte folgen. Übrigens auch wie den Shop zu den Büchern. Also wenn ihr das Buch noch nicht habt, gibt es noch welche wahrscheinlich, oder?
Ein paar haben wir noch und wir haben uns ja auch noch ein kleines Special ausgedacht. Also ich glaube, es lohnt sich bis zum Ende der Folge dran zu bleiben.
Ah, okay. Das ist ein sehr, sehr guter, wie nennt man das? Cliffhanger. Sehr schön. dann möchte ich die Vorfreude gar nicht jetzt zu sehr schüren, sondern einfach mal ganz kurz nachfragen. Ihr habt diesen krassen Job in Tokio gemacht mit super wenig Schlaf, mit einer enormen Anspannung auch, mit natürlich einem genialen Output. Wie war das, bevor ihr nach Peking gefahren seid? Ihr wusstet, was euch erwartet, wenigstens vom Arbeitspensum. Gab es auch einen Moment, Paul, wo du gesagt hast, boah krass, ey, jetzt das wird nochmal richtig, eine richtig heftige Zeit zum Abliefern? Oder war es getragen von Freude und Glück sozusagen, dass du das gar nicht gespürt hast, diese Arbeit, diesen Arbeitspensum?
Doch, also gespürt hat man das schon. Aber es ist halt, du weißt ja auch, es ist nur eine begrenzte Zeit. Also eigentlich 3 Wochen, also die extreme Art und Weise 2 Wochen. Also war jetzt Training, da musst du jetzt nicht hin und her und hier ist eine Goldmedaille noch, kannst noch dort, sondern das ist ja dann ein bisschen geregelter der Ablauf. Deswegen ist es 2 Wochen extrem und ich finde, damit kommt man klar. Also klar ist es übertrieben, weil bestes Beispiel war aber jetzt in Tokio, da haben wir die Eröffnungsfeier begleitet oder ich habe die begleitet und habe dann, glaube ich, bis 3, 4 Uhr die Bilder selektiert und bearbeitet und hochgeladen, damit halt die Sportler das am nächsten Morgen hochladen können und sich runterziehen können. Und dann habe ich den Wecker um 8 Uhr gestellt, und weil ich spontan jetzt mitkommen sollte zum Säbelfechten, glaube ich. Und da gab es halt noch keine Antwort vom Teammanager, und da hat der halt um 7.45 Uhr geschrieben, ja, kann es kommen, der Bus fährt um 8.15 Uhr. Und dann musste ich halt zum Beispiel ungeduscht wirklich in den Sachen, die ich gepennt habe, bin ich dann dorthin, habe das alles begleitet und mitgenommen, weil es nicht anders ging, sonst hätte ich den Bus verpasst. Und dann bin ich vielleicht auch nicht mit reingekommen, weil bei mir war es auch mal ein bisschen tricky mit der Akkreditierung. Deswegen musste ich halt immer mit den Sportlern mit anreisen, damit das quasi ich quasi wie ein Teammitglied aussehe, der ein paar Fotos nebenbei macht. Und das war dann halt zum Beispiel extrem. Und weil es dann halt von dort aus direkt weiterging, zum Basketballtraining oder so, und dann kam es halt nie runter. Und das ist schon wirklich, wirklich brutal. Aber man muss an der Stelle sagen, dass sich halt einfach jedes Sportevent pusht, das Adrenalin. Du fühlst dich wirklich Teil der Mannschaft, das ist verrückt, obwohl du die noch nie eigentlich vorher richtig mal in deinem Leben gesehen hast. Ne? Also auch die Bogenschützenden, die, glaube ich, die ersten waren, die Bronze gewonnen haben vor Ort. Dann freust du dich halt mit denen, machst alles für die, quatsch mit denen, holst wirklich das Beste raus, mit Medaillenporträts, dann Makroshots von den Medaillen etc. Und das lässt dann halt die ganze Müdigkeit vergessen. Aber es gibt auch sehr witzige Fotos natürlich. Ich weiß noch vom Basketballspiel, mich dann zurückgefahren habe, dabei die Bilder bearbeitet. Am MacBook und bin halt eingeschlafen, also beim Editieren, und das haben die halt auch fotografiert, weil es teilweise wirklich so extrem, also wirklich so am Limit, aber wie jetzt hier schon gesagt, das macht man da so, so gerne, weil es alles feine Kerle sind, alle Athleten und Athletinnen wirklich cool drauf sind und man genauso wie die einfach das Beste abliefern möchte, und natürlich hast du auch, sind alle Augen auf einen auch gerichtet, also nicht nur auf die Sportler, sondern ja auch auf uns, wie wir abliefern. Und das nimmt natürlich mit, den Schwung. Ich habe dann immer noch nachts eine Stunde Bilder für mich selektiert und ausgenommen, weil es interessiert halt 3 bis 4 Wochen keinen mehr Olympia, sondern währenddessen. Und das musst du dann halt auch einfach mitnehmen und da durchgehen. Und wie gesagt, also es war extrem, es ist, glaube ich, so extrem gewesen, aber es hat auch selten so viel Spaß gemacht. Und hat sich einfach komplett gelohnt, das alles so zu machen.
Ich glaube, eine witzige Anekdote ist, dass Paul und ich uns in Tokio, wir haben im gleichen Zimmer gepennt, und ich glaube, bestimmt 5, 6 Mal wirklich die Klinke in die Hand gegeben haben, weil ich bin irgendwann morgens um 7:30 ins Zimmer, bin pennen gekommen, und Paul hat gerade irgendwie seinen Fotorucksack gepackt, weil das natürlich nochmal dazu kommt, die Zeitverschiebung. Also sowohl die Spiele in Tokio als auch in Peking waren 8 Stunden zurück. Das heißt, das Zeitfenster, wo Leute in Deutschland den Content sich angeschaut haben, war natürlich viel, viel länger als die normalen Zeiten, zu denen wir dort gearbeitet haben oder der Großteil gearbeitet hat. Und guter Content ist halt nichts ohne Distribution und gute, passende Veröffentlichung, weil sonst schlummern die Bilder auf einer Festplatte, bis irgendjemand sie nochmal rausholt. Deswegen also auch diese Kunst, und da einfach ein Riesenlob an alle, die daran beteiligt waren, vor allem halt auch an Paul, Max und Philipp. Die Kunst ist ja, die Bilder schnell zu bearbeiten und dann auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, so wie ich das dann auch gemacht habe. Ich habe ja immer so eine Doppelfunktion bei den Spielen, dass ich sowohl auch selber Fotos schieße, aber vor allem auch die ganzen Instagram-Stories baue, den ganzen Instagram-Content ausspiele und mir dann die Möglichkeit geben, das auch schnell auszuspielen. Also 2 Tage später, Paul hat gerade gesagt, 3 Wochen später, aber auch 2 Tage später interessiert die Medaille nicht mehr so viel, weil zwischendurch halt so viel passiert ist. Es ist halt Olympia. Jeden Tag passiert irgendwo irgendwas, und teilweise gewinnst du 4, 5 Medaillen am Tag. Und deswegen ist das, glaube ich, wirklich eine Kunst, im Sport Fotos zu schießen, unabhängig davon, ob es irgendwie gefühlt noch in der Eisbahn in Peking oder irgendwo auf irgendeinem Golfkart, das einen wieder zurück zum Bus bringt in Tokio, dort schnell die Bilder am Laptop zu editieren, über die Cloud dann zu schicken und damit sie dann auch schnell auf Instagram sein können. Und das dann eben ja bis eher morgens 8 Uhr Ortszeit, weil da war es gerade in Deutschland 24 Uhr. Und ich glaube, da muss echt alles Hand in Hand gehen, damit das überhaupt möglich ist. Es ist kein Umfeld, wo du sagst, alles klar, super, ich habe heute 300 Bilder gemacht, wobei da kommt man meistens nicht mit hin. 300 macht man wahrscheinlich bei einem Event. Also ich glaube, in Tokio und Peking haben wir zusammen mehr als 130.000 Bilder gemacht, also zumindest 130.000 Mal auf den Auslöser gedrückt, und es ist natürlich nicht wahllos, sondern da sind natürlich auch Serienbilder dabei, Momente, die, ja, wo du dich dann für ein Highlight-Bild entscheidest. Aber all das muss ja bearbeitet werden. Du kommst nicht abends an, legst deine Speicherkarte rein, machst dir noch irgendwie ein kühles Getränk auf und editierst in Ruhe, sondern es ist immer dieses kontinuierliche unter Strom stehen, fotografieren, editieren, weiterziehen, und das immer im Wechsel.
Ja, krass. Also höre ich, fühle ich total. Was ich nicht fühle, zum Glück, weil wir sprechen heute, es ist Dienstagabend, es ist Anfang, Mitte August. Wir haben eine schöne Hitzeperiode gerade hinter uns gebracht. Was ich nicht fühle, sind minus 27 Grad gerade. Wie sehr war das Klima Bestandteil der Probe für euch, so was das Abliefern angeht? Für euch, aber auch für die Technik vielleicht sogar.
Ja, also das Verrückte war ja auch, zwischen Tokio und Peking lagen dann so um die 70 Grad, ja. Also es waren ja so teilweise 40 Grad in Tokio und dann halt auch, also beides war ja extremer, geht es ja wirklich nicht, ne? Also ich will es jetzt gar nicht so dramatisieren, aber es war 40 Grad und Luftfeuchtigkeit von 90%, 40 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. Und dann musste man auch Masken tragen, ne? Und was halt teilweise wirklich dann da, ja klar, war halt, man hat sich immer sicher gefühlt, aber halt an der frischen Luft war das halt brutal, einfach mit einer Maske bei 40 Grad und einer Schwüle rumzurennen. Und gleiche war halt in Peking, es waren wirklich minus 20, minus 25 Grad, da hat die Maske dann auch Sinn gemacht, zum Glück. Aber in Tokio war das halt okay, ne? Also es gibt nichts Geileres, als 3 Wochen in kurzen Adidas-Sachen zu arbeiten, in Ultra-Booster zu laufen. Also das war halt mega, weil es auch immer schöne Sommernächte waren dann abends, ein bisschen runterfahren konnte. Aber Peking war halt einfach nicht so romantisch, muss man sagen, weil in Tokio hat man dann noch draußen abgehangen, hatte noch den Balkon, wo man noch einen schönen Ausblick hatte auf alles, und das hatte dann einfach einen schönen, ja, Urlaubsflair so ein bisschen, dann die Abendstimmung. Und in Peking bist du halt nie aus dem Zimmer gegangen, weil es einfach so arschkalt war, also gab es nichts zum draußen hinsetzen oder so, weil es halt einfach keinen Sinn gemacht, und dadurch war das ja ein bisschen schade einfach. Und ja, mit der Technik war auch, ich dachte, es gibt mehr Probleme mit den Akkus zum Beispiel. Also ich hatte hier und da mal ein Problem mit der Leica, aber wirklich sehr selten, muss ich sagen. Und es war wirklich oft kalt. Aber bei mir war es auch so, ich war ja auch oft an der Bobbahn, da war es jetzt nicht ganz so kalt, einfach durch die Gegebenheiten ist es dann halt an so einem Komplex nicht so kalt wie dann draußen, zum Beispiel beim Alpinski. Also ich hatte nie das Problem, dass ich jetzt nicht ein Foto machen konnte, weil alle Akkus zu kalt waren oder die Kamera nicht funktioniert hat. Hier und da hat es halt nicht geklappt, aber ich glaube, bei minus 20, 25 Grad ist auch vollkommen okay und akzeptabel, weil ja, dafür sind Kameras jetzt einfach nicht gemacht für solche Gegebenheiten. Aber es war teilweise einmal was extrem, weil ich 2 Stunden draußen war beim alpinen Ski und da waren minus 27 Grad, also gefühlt. Und es waren minus 24, glaube ich, von der Temperatur her. Und da musste ich einmal wirklich fast, glaube ich, abbrechen, weil ich meine Zehen nicht mehr gespürt habe. Die mit den Fingern konntest du wirklich nur 10 Sekunden fotografieren, weil du konntest jetzt nicht die dicken Fäustlinge nehmen, weil dann kommst du auch nicht gegen den Auslöser. Und das war dann, wo du wirklich dann schon gemerkt hast, es ist brutal. Deine Flasche ist gefroren, die du im Rucksack hattest, weil es wirklich so kalt war. Das war extrem, und das hat natürlich dann runter schon die Psyche auch mit runtergezogen, weil es so kalt war, man da so oft rumgestanden hat, die Füße taten dann weh, wirklich vom Frost einfach. Und ja, das waren die 2 Extreme. Ich würde immer wieder Tokio nehmen vom Wetter her, muss ich sagen. Aber man muss auch sagen, es war natürlich auch interessant, bei solchen Gegebenheiten zu fotografieren. Das ist eine Herausforderung, wo du sonst freiwillig nicht reingehen würdest in so eine Kälte und so eine durchgehende Kälte. Und deswegen ist es natürlich cool, das mitgemacht zu haben und auch mal, ja, das ist wie gesagt eine Erfahrung, die man da mitgemacht hat, bei solchen Temperaturen zu fotografieren.
Ne? Willst du was sagen, Marvin?
Na, ich glaube, es ist auch immer eine Frage der Vorbereitung, ne? Also, um da mal so einen kleinen Einblick zu geben, wir haben dann Powerbanks mitgenommen, die zeitgleich auch als elektrische Handwärmer fungieren, um irgendwie zwischendurch, wenn mal eine Minute keine Action ist oder die Langläufer an der Fotoposition vorbei sind, einfach zwischendurch mal die Finger wieder warm zu bekommen. Also ich kann mich noch an eine Situation beim Skilanglauf erinnern, da war ich auch, glaube ich, eine gute Stunde schon draußen bei ähnlichen Temperaturen. Und irgendwann war halt mein Zeigefinger so steif, dass ich irgendwann noch weitergemacht habe, mit dem Mittelfinger zu fotografieren. Es ist halt einfach, es bringt Technik und Mensch schon auch an seine Grenzen. Und der schönste Moment ist eigentlich immer, wenn du irgendwann wieder im Bus sitzt, langsam kommt wieder so Gefühl in Finger und Füße und gleichzeitig siehst du ein paar Bilder, wo du denkst, yo, das ist geil geworden. Das ist schon ein guter extremer Mix, aber ja, da schießen dann so die Endorphine durch den Körper, ist schon ganz, ganz nice.
Ja, ich würde jetzt einfach mal die Experience an unsere Hörer weitergeben. Also wenn ihr unseren Podcast gerade hört, im Auto zum Beispiel oder zu Hause beim Geschirrspüler ausräumen, macht doch mal bitte im Auto einfach die Klimaanlage auf kälteste Stufe für den Rest des Podcasts. Wir sprechen noch so eine halbe Stunde und zu Hause vielleicht einfach mal den Kühlschrank für eine, naja, das ist energietechnisch nicht gut. Vergesst das mit dem Kühlschrank, aber ich glaube, ihr könnt fühlen da draußen so ein bisschen, wie anstrengend das war. Vergleichen wir mal einmal ganz kurz Olympia in Tokio und in Peking fernab des Wetters und des Pensums. Wo gab es für euch die schöneren Geschichten? Kann man das pauschal so sagen?
Ich glaube, Tokio dann doch ein bisschen mehr, muss man einfach sagen, weil es einfach abwechslungsreichere Sportarten sind. Weil jetzt die Rodelbahn, das war mega immer, aber es ist natürlich immer dieselbe Bahn, worunter gefahren wird. Und ich glaube, also ich finde es natürlich dann von den Geschichten her spannender, andere Sportarten viele zu erleben. Es gab mehr Teamsportarten auch, was ja nochmal was ganz anderes ist als Einzelsportarten, muss man sagen. Da ist natürlich nochmal der Vibe anders einfach vor Ort. Und das würde ich jetzt aus dem Stegreif einfach sagen gerade. Aber das Spannende war halt in Peking ist halt das halt drumherum war halt das Interessantere, muss man sagen. Also wie die Schlitten vorbereitet werden, was für ein Team dahinter steckt. Also es ist alles viel technischer gewesen gefühlt als in Tokio. Und das war dann aus der Perspektive einfach viel krasser zu erleben, weil man sich jetzt nie damit beschäftigt hat, wie jetzt ein Schlitten dafür fertig gemacht wird für ein Rennen, dass die Kufen eine bestimmte Temperatur haben müssen, dass dafür dann extra Leute sind, die runterkühlen, perfekt, weil man sonst disqualifiziert wird. Und das war aus der Sicht dann einfach viel, viel spannender, was für ein Staff dahinter steckt, wie viel Technik. Und ich glaube, die zwei Aspekte kann man dann so zusammenfassen, dass halt in Tokio es einfach ein bisschen abwechslungsreicher war, einfach von den Sportarten und dadurch mehr Geschichten ja auch waren. Es sind ja auch mehr Sportarten einfach und mehr Athleten. Aber in Peking war es einfach wirklich spannender von den Geschichten, was halt drumherum auch einfach passiert mit dem ganzen Staff.
Ja, würde ich eigentlich genauso unterschreiben. Ich glaube, der Unterschied wäre nochmal auch von den Emotionen her krasser gewesen, wenn Zuschauer dabei gewesen wären, weil es ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied, ob du so in einem kleinen, engen Beachvolleyballstadion vor 20.000 Leuten Beachvolleyball spielst oder ob du so einen großen Grandstand im Zieleinlauf vom Skilanglauf hast, ohne dass das eine weniger emotional per se ist als das andere, aber so, ich glaube, die ganze Stimmung ist im Sommer dann einfach noch mal krasser. Das haben wir jetzt zweimal ohne Zuschauer erlebt. Ich glaube, bei Paul und mir und auch Max und Philipp steht es ganz oben auf dem Zettel, Olympia noch mal mit Zuschauern zu fotografieren. Mhm. Also ja, wir fiebern, würde ich schon sagen, Paris so langsam entgegen. Das sind jetzt, ich glaube, gar nicht auf den Tag genau 2 Jahre, aber schon ziemlich nah dran. Und ja, irgendwie krass, dass es noch 2 Jahre sind. Irgendwie, wenn ich mich mit Leuten vom DOSB unterhalte, sagen die immer alle, Alter, es sind nur noch 2 Jahre. Auch wenn die jetzt ein hohes Pensum gewohnt waren mit 2 Spielen in 7 Monaten. Ja, also ich glaube, da freuen wir uns schon nochmal drauf. Und das bringt natürlich dann neue Herausforderungen mit sich, weil wir da nochmal, glaube ich, dieser Live-Charakter noch viel mehr ist, weil du auch diese 8 Stunden hinten raus nicht mehr hast, um den Tag zu erzählen. Ich glaube, da muss in der Distribution noch viel schneller sein. Und ja, aber Paris, ich meine, alleine, wenn man schon mal so überlegt, die Eröffnungsfeier soll auf der Seine sein, wo eben nicht irgendwie so ein exklusives Stadion und jetzt nicht mal mit Zuschauern, beziehungsweise jetzt in Peking, sag ich mal, geladene Gesellschaft dabei ist, sondern dann irgendwie ja alle möglichen Menschen, die irgendwie dann zu den Ufern strömen. Das stell ich mir wahnsinnig toll vor, auch wenn man jetzt so, jetzt waren ja 50 Jahre auch Olympische Spiele in München und da nochmal ja einfach zu erleben, was da alles los war, jetzt mal abgesehen natürlich von dem Attentat. Diese Stimmung, ich glaube, das wird auch in Paris nochmal was ganz Besonderes. Und ja, schade, dass es in Tokio noch nicht geklappt hat mit Zuschauern. Ich glaube, die Menschen da hätten das auch sehr gefeiert.
Ja. Ich würde jetzt total gerne einfach weiter über Paris sprechen, weil ich mich da auch wie Bolle drauf freue. Aber lass uns nochmal im Hier und Jetzt beziehungsweise in der jüngeren Vergangenheit einmal kurz bleiben. Paul, ich habe mir Notizen gemacht oder eine Notiz, weil ich da einmal drauf springen wollte. Eure Bücher und eure Fotos grundsätzlich leben ja von den Emotionen, von der Art, wie ihr fotografiert und da vor allem auch durch Perspektiven und Perspektivenwechsel und besondere Perspektiven. Wenn jetzt irgendwie alle Leute, die die Rodelbahn runtergerodeln, so auf dem Bauch, auf dem Rücken, zu zweit, zu dritt, zu viert, vorwärts, rückwärts, seitwärts, wie auch immer, gab es da den Moment, wo du gesagt hast, oh krass, ey, ich weiß auch nicht, wie weit du dort rumlaufen konntest und durftest. Gab es den Moment, wo du gesagt hast, jetzt habe ich auch echt alles probiert irgendwie so. Ich finde keinen neuen Winkel mehr, der das irgendwie anders mal einfängt.
Also an der Stelle erstmal der König von den Perspektiven ist Philipp Reinhardt. Muss man an der Stelle sagen, also was der immer für Winkel sieht und für Schlupflöcher, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wo er dann durchfotografiert, ist immer bemerkenswert. Das haben auch Max und ich einmal gesagt, also wie der sich immer neu motiviert und hochpusht, nochmal ganz anders zu fotografieren, ist wirklich Wahnsinn. Also der Spirit von ihm, was ihn da antreibt, also das an der Stelle mal. Bei mir ist es schwer zu sagen, weil meine Aufgabe waren ja nicht richtig die Sportbilder, sondern halt eher das davor und das danach. Heißt, ich habe jetzt nicht auf Einstellungen und Winkel geachtet, sondern eher halt auf die Momente. Also an oberster Stelle war bei mir der Moment und dann alles andere. Aber halt an der Rodelbahn konntest du halt hier und da mal hin. Also dann ist zum Beispiel mal Schneefall gewesen abends, dann hast du halt zum Beispiel die eine Kurve, den Kreisel, hast du halt cool durchfotografiert, weil dann der Schnee quasi vor dem Bob war. Und das sah dann halt mal ganz cool aus, also, oder du hast dann halt mal ein paar verschwommene Bilder gemacht, weil du hast halt natürlich, sind immer vier Durchläufe, heißt, du hast da auch echt guten Puffer dann immer und kannst auch mal experimentieren und Schwachsinn machen, professionellen Schwachsinn. Aber es ist natürlich dann eher für den Philipp gewesen, sich da neue Perspektiven zu suchen und die Sportbilder zu machen. Und bei mir war es halt dann mal von oben aus dem Vorbereitungsraum runter zu fotografieren. Also du kannst schon ein bisschen spielen, muss man sagen, aber man ist natürlich begrenzt, wenn man 10 Wettkämpfe hat an der Rodelbahn, ist dann halt auch irgendwann alles durcherzählt und unten wird natürlich immer gejubelt und umarmt. Aber zum Beispiel beim Rodeln war es halt viel entspannter, gute Bilder zu machen, weil da durftest du gefühlt mit auf die Eisbahn nach dem Wettkampf und du hast dann halt gemerkt, sobald Skeleton und Bob losging, dass es ein bisschen professioneller ist oder der Verband strenger ist, da durfte man halt nicht mehr hin und da musste man sich halt durchmogeln mit einem roten Armband quasi, was man sich rummachen muss und das hat irgendwann dir organisiert heimlicherweise und bist dann damit reingekommen, aber musst halt immer sau aufpassen, weil du natürlich nicht vor offenen Kameras eigentlich Bilder machen solltest oder darfst und das war halt beim Rodeln super entspannt, also weil du wirklich alles gemacht gefühlt alles machen konntest, kamst so nah ran, das war halt auch schön, aber ja, Perspektiven, wie gesagt, das war eher Philipps Aufgabe, die er halt wirklich unfassbar gut gemeistert hat und bei mir ging es um Momente und danach so ein bisschen mal eine andere Einstellung.
Der Moment, als Max plötzlich dieses kleine Gerät hier ausgepackt hat. Ich halte gerade einen Gameboy in die Kamera. Wie habt ihr da reagiert? Oder wusstet ihr das vorher und es war klar, dass ihr den mitnimmt?
Ich habe es als allererstes, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob noch vor dem Abflug oder im Flugzeug gesehen und dachte so, okay, jetzt bin ich gespannt, was das wird. Und ja, das haben wir ja auch als kleines Special dann hinterher dem Buch dazugelegt und machen das auch immer noch, weil es natürlich irgendwie nochmal eine ganz andere Art war zu fotografieren und das ist halt typisch Max im positivsten Sinne, dass er sich da so eine verrückte Nummer ausdenkt, noch einen Gameboy mit zu Olympia zu nehmen. Und ja, ist quasi wie ein analoger Film. Ich glaube, es passen knapp 30 Bilder auf den Speicher. Ich habe es, glaube ich, ausgerechnet. Ich glaube, es sind 0,014 Megapixel. Also das ist sehr wenig. Ja, wir haben so ein paar technische Daten hinten auf dieses kleine Magazin noch geschrieben. Und es ist einfach eine schöne Beilage zum Buch geworden, weil es echt nochmal so eine ganz andere Art ist. Keine Serienbildfunktion, viel selektiver, musst ein Bild löschen, um ein weiteres zu machen, wenn der Speicher voll ist. Und ja, ich fand es mega, dass er es mitgenommen hat. Und jetzt haben wir in dem kleinen Scene quasi so, du kannst dir das Bild anschauen, ein bisschen mitraten, was es eigentlich war. Und dann auf der Rückseite steht die Auflösung. Und ja, super, super witzige Nummer. Und aber eben auch ein Stück Kunst. Ne? Also ich meine, Fotografie ist halt nicht immer nur hart Dokumentation, sondern auch ein Stück weit Kunst. Und ich glaube, wenn es da um Kunst geht, ist Max ganz vorne von uns vieren dabei.
Ja. Ja, vielleicht. Der kreativste, glaube ich, von uns. Ja,
vielleicht erkläre ich es noch ganz kurz. Ich hatte den Gameboy hier in die Kamera gehalten, aber es gab damals, also 1826, als dieses Ding rauskam, gab es irgendwann mal so einen Kameraaufsatz dafür mit so einer kleinen Linse und tatsächlich kannst du damit irgendwie dann 30 Fotos auf dem Gameboy schießen. Völlig wahnsinnig, aber sensationell gut, weil es einfach so ein krasser Wow-Moment ist. Also wenn ihr das Buch bestellt, Peking von den Winterspielen, dann liegt das dabei und guckt es euch an. Es ist einfach echt grandios. Warum sollte man das eine Buch kaufen und das andere nicht? Oder warum ist es cool, beide Bücher zu haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin natürlich ein großer Fan vom Bundle. Paul hat ja auch schon gesagt, dass man die sehr gut nebeneinander legen kann. Ich glaube, es ist eine komplett andere Welt. Also ich glaube, man merkt dem Buch an, dass es in Peking viel mehr darum ging, auch Weißraum, ne? Ich meine, es liegt zwar nicht überall Schnee, teilweise lag an ziemlich wenig Stellen Schnee, zumindest natürlicher Schnee. Zwischendurch hat es dann tatsächlich mal bei Winterspielen geschneit, was dann die Volunteers gleich unfassbar ausgelastet und nahezu überlastet hat. Das war irgendwie gefühlt im Drehplan für Winterspiele nicht vorgesehen, dass Naturschnee kommt. Und ich glaube, es war auch das erste Mal seit 2 Jahren, dass es in der Gegend überhaupt geschneit hat. Auf jeden Fall gutes Timing. Und aber die Frage haben wir uns natürlich im Vorfeld auch gestellt, machen wir ein Buch und wenn ja, was sind das für Bilder? Also ist das immer Sportler auf weißem Untergrund oder wie kriegen wir da eine Vielfalt in die Bilder rein? Und ja, deswegen war das nochmal eine neue Herausforderung und wir haben uns noch mehr als in Tokio, würde ich sagen, auch nochmal auf so die Geschichten neben den eigentlichen Geschichten konzentriert. Sei es jetzt darum, wie wenn beim Biathlon die Scheiben ausgetauscht werden, wie das eigentlich aussieht. Oder auch das Pizzaessen nach Olympiagold von Laura Nolte und Deborah Levy. Ich glaube, Alexandra Burkhardt, die jetzt gerade Bronze im Sprint mit der 4x100-Meter-Staffel gewonnen hat und halt einfach in Peking Silber im Zweier-Bob gewonnen hat, auch noch viel mehr von diesen Momenten eingefangen. Und deswegen, glaube ich, macht sich das ganz gut nebeneinander. Also es sind, glaube ich, genauso verschieden wie Sommer- und Winterspiele sind, haben wir es auch dokumentiert. Und ich glaube, es gibt schon einiges zu entdecken.
Die Frage haben wir schon mal gestellt, damals aber, Philipp, Paul, deine Lieblingsbücher, Lieblingsbilder aus dem Sommerband und aus dem Winterband. Hast du da zwei Fotos, die, sagen wir mal, aus deiner, um es ein bisschen einzuschränken, aus deiner Linse sozusagen, sind zwei Bilder, die dir am meisten bedeuten?
Ja, also das eine aus dem Sommerbildband ist das, was Niederlage und Sieg am meisten verdeutlicht. Also das ist ja dieses Bild vom Hockey, wo die Jungs dann noch wirklich sehr bitter verloren haben gegen Indien, nachdem sie 3-0 geführt haben. Und da gibt es so ein Bild, auf der linken Seite sind die Katakomben ein bisschen dunkler, da sitzen halt zwei, drei Jungs mit geknickten Köpfen. Stimmung wirklich schlecht und das ist halt düster und dunkel und rechts draußen ist das Spielfeld und da sitzt der Inder und FaceTime nach Hause und ist halt sehr glücklich und in der Mitte ist halt genau ein Vorhang wie so ein Schnittbild und das ist halt auch genauso zentriert beim Druck im Buch, dass quasi wirklich dieser Vorhang die Trennwand ist von den Seiten und das ist halt so ein Bild gewesen, was halt nicht ganz, also was, wo ich dann so einen Moment hatte, der jetzt, also nicht so vorkommt, wo ich so dachte, Alter, das ist ja so genial. Ja, genau, da ist es. Marvin hält es gerade hoch. Der halt so wirklich so ein bisschen um die Ecke ist einfach gedacht. Der aber wirklich so voll spontan kam und nicht geplant. Und das war halt für mich so ein besonderes Bild einfach, weil das wirklich verdeutlicht, wie Olympia einfach, ja, wie es da tickt, wie es läuft halt. Und es geht nur um den Sieg und um nichts anderes. Also knallhart. Und das hat das Bild einfach sehr gut verdeutlicht. Negativ für die deutsche Seite, aber so ist es halt manchmal im Sport. Und bei den Winterspielen war es für mich gar nicht ein Bild von einer deutschen Athletin oder deutschen Athlet, sondern von einem Italiener, meiner Meinung nach. Das ist auch ganz hinten drin im Buch. Und das ist ein Italiener, der zweiter Platz wurde und es war eigentlich ziemlich sicher, dass er zweiter wird. Und er hat sich so extrem gefreut, also wirklich, muss man an der Stelle sagen, auch fast mehr gefreut als die Deutschen, die Gold gewohnt und gewonnen haben. Und das war halt für mich, er wurde Dritter, aber das war für mich einfach krass, wie viel Energie da rauskommt, dieser Schrei. Und das war dann für mich einfach das besondere Bild an Olympia. Das ist halt, klar, es geht um Gewinn, wie gerade gesagt, aber das ist halt auch eine Medaille, auch wenn es dann quasi in Anführungsstrichen nur der dritte Platz ist, aber das ist halt für dein Leben lang eine Medaille zu Hause hängen, wo du halt wirklich stolz sein kannst. Also da war ich teilweise auch immer neidisch, das falsche Wort, aber halt es war so bewundernswert, was die geleistet haben. Die gehen mit einer Medaille nach Hause und da hat man sich auch immer überlegt, wo hat man den falschen Ausgang genommen, dass man nicht selber so sportlich geblieben ist und diesen Drive hat, immer das Beste zu geben für sich und für seinen Körper. Und das war halt auch natürlich immer bewundernswert. Und deswegen war für mich in Peking das Bild besonders, weil es einfach so krass war, dass er Dritter wurde, aber sich so extrem gefreut hat. Und da ist dann auch gespürt in seinem Blick, in seinen leichten Tränen, was er geopfert hat, was er investiert hat, um dort zu sein und dann dort Dritter zu werden und sich so zu freuen. Und deswegen waren das beide Bilder für mich so die einprägsamsten und die schönsten von den Spielen.
Ja, voll krass. Ich habe das natürlich mir auch durchgelesen, schon längst eure Favoriten und eure Texte dazu. Ihr habt ja in diesem Buch jetzt auch nochmal so die vier Geschichten sozusagen erzählt und das möchte ich auch nochmal kurz erwähnen. Das soll jetzt ja auch keine Verkaufsveranstaltung sein oder sowas, aber eins ist sicher, wenn ihr diesen Podcast hört und die Geschichten hinter den Bildern mögt, dann müsst ihr eigentlich dieses Buch kaufen oder diese beiden Bücher. Und das Besondere oder der Unterschied übrigens auch noch bei dem Peking, bei dem Winter-Olympia-Buch ist, ihr habt Texte noch von Athleten und Athletinnen dazu bekommen, zu Bildern, die dann beschreiben, also in Handschrift beschreiben, was ihre Geschichte, ihre Emotionen bei diesem Bild sind. Das finde ich bärenstark, weil auf der einen Seite kannst du natürlich mit einem Foto den Moment einfangen. Du kannst das Gefühl einfangen, aber du guckst den Leuten nur vom Kopf. So, und wenn sie dann nochmal aufschreiben und sagen, hey, in dem Moment habe ich das gefühlt und mir ging dies und jenes durch den Kopf, finde ich ganz großartig, mega geile Idee und voll gut, dass die Athletinnen da auch mitgemacht haben, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, das war auch einfach unser Ziel, ne? Also wir haben gesagt, was wollen wir im Peking-Buch nochmal anders machen als im Tokio-Buch. Ich fand im Tokio-Buch diese Zwischenseiten, wo wir auch nochmal Geschichten erzählt haben, sehr, sehr cool. Und wir haben uns einfach überlegt, hey, wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Perspektiven und welche neue Perspektive auf die Art eine Geschichte zu erzählen, können wir noch geben, und kam dann, ja, einfach weil auch Wintersport so eine große Familie ist, auf die Idee, ja, SportlerInnen da nochmal selber zu Wort kommen zu lassen. Und ja, das war wirklich herzergreifend. Ich habe mich hier jeden Tag gefreut, wenn so ein Umschlag, so ein Rücksendeumschlag mit einer weiteren Story ankam. An der Stelle sorry an Markus Eisenbichler, dessen Story die Post verschluckt hat. Deswegen sind es 21 Stories im Peking 22 Buch geworden. Da tränt ein wenig noch das Herz. Aber ja, ich meine, ich habe es hier gerade vor mir. Wenn Laura Nolte sagt, was ist da gerade passiert, der Weg hierhin war lang und hart, aber jetzt sitzen wir einfach in Peking auf dem Flur im Olympischen Dorf, sind vor 2 Stunden Olympiasiegerin geworden, essen jetzt Pizza, trinken Wein, gibt's was Geileres? I doubt it. Und da steckt alles drin, also von dem Krokodil über der Unterschrift bis hin zu dem Herz hinter I doubt it. Also auch, das war auch nochmal uns so wichtig. Wir zeigen irgendwie Geschichten, wir zeigen Emotionen und auch, ja, was ist persönlicher als eine Geschichte nochmal mit der eigenen Handschrift zu erzählen. Und ja, da haben wir also 17 SportlerInnen im Buch und auch wir 4 haben nochmal eine Geschichte erzählt. Ja, weil auch da einfach Sachen drin stecken, wo wir gesagt haben, irgendwie müssen wir die nochmal erzählen. Also spätestens erzählen wir sie bei euch im Podcast, aber wahrscheinlich nicht zu viert. Und ja, das Bild, was ich mir ausgesucht habe, war von der Abschlussfeier. Und da habe ich noch ein Bild von Thorsten Magis gemacht, der die Fahne getragen hat. Und habe dann gemerkt, geil, die laufen ja jetzt gerade alle rein ins Olympiastadion. Und hab das erste Bild gemacht, dachte so, okay, cool. Und dachte, aber das Bild sähe halt wirklich fett aus, wenn du es symmetrisch machen würdest. Und habe mich dann in die Mitte dieser Einlaufszene gestellt. Ich glaube auch so ein ganz kleines bisschen das TV-Bild gestört, weil dann die Szene direkt umgeschnitten wurde. Aber dadurch halt so dieser symmetrische Shot, es war einfach hinterher das im Bus zu sehen, wunderschön, dass das geklappt hat. Und da die Geschichte dahinter musste ich nochmal erzählen. Und Max hat, glaube ich, erzählt, wie wir angekommen sind. Und dann steht vor der Passkontrolle erstmal nicht fotografieren. Und plötzlich steht ein Chinese mit einer Leica vor uns und fotografiert uns und zeigt uns nochmal ganz, ganz stolz das Bild. Und bis heute fragen wir uns, für welches Medium oder Organisation der Kollege fotografiert hat. Und das war so ein Moment totale Anspannung, weil du bist halt 10 Minuten davon entfernt, deinen Corona-Test zu machen, unter den strengsten Richtwerten, die du dir irgendwie vorstellen kannst. Leute, die in Deutschland negativ waren, wurden dann schon in Peking noch positiv getestet, obwohl sie sich nicht frisch infiziert haben, sondern weil die Grenzwerte einfach viel strenger waren. Und in diese ganze Anspannung kommt das Bild, und das ist zum Beispiel eine Story, die Max aufgeschrieben hat. Und ja, ich glaube, es war nochmal echt ein schöner Abschluss für das Buch. Und ja, glaube ich, lohnt sich drin. Man kann gut drin stöbern. Und auch wenn jetzt Sommer ist, bis zu den nächsten Winterspielen ist ja noch ein bisschen, gibt auf jeden Fall ein paar kalte Wintertage, wo man in dem Buch, glaube ich, ganz gut blättern kann.
Ja, die Geschichte von Philipp, die lest ihr euch dann bitte durch, wenn ihr das Buch bestellt habt. Link in der Description. Und was ich noch fragen wollte, da muss jetzt leider der Sportjournalist in mir einmal kurz rauskommen. Wenn ihr so Kontakte geknüpft habt zu den Sportlern und Sportlerinnen, ne? Also ihr wart ja nah dran und das war ja schon ein Austausch und du hast es ja selber vorhin gesagt, Marvin, wie so ein bisschen auch so familiär. Wie sehr habt ihr gelitten jetzt bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften?
Ja, schon sehr, ne? Also ich glaube, ich fand es schon krass, dann da auch Alex Burkhardt nochmal zu sehen, wo du denkst, die hat halt echt vor ein paar Monaten noch einen Schlitten angeschoben und performt da jetzt schon wieder bei den Weltmeisterschaften so unglaublich. Krass, also das beschränkt sich jetzt auch nicht darauf. Ich glaube, auch im nächsten Winter wird es krass, die Leute wieder zu sehen, die man irgendwie aus Peking kennt und deren Entwicklung zu verfolgen. Ich glaube auch, ja, weiß ich nicht, auf so eine Verletzung von Sascha Zverev reagierst du, glaube ich, auch ein bisschen emotionaler auf einmal, weil du ihn halt in Tokio so nah begleitet hast, vor allem Paul und mir war das vergönnt. Und so rückst du natürlich ein bisschen näher an die Sportler, auch wenn es natürlich jetzt nicht so ist, dass wir uns irgendwie mit Sascha Zverev irgendwie gegenseitig gute Nacht wünschen. Aber ja, rückst schon nah dran. Ich meine, emotional, ich glaube, ich war persönlich enttäuschter darüber, dass Katja Althaus nicht Welteuropameisterin, Olympiasiegerin geworden ist, als sie selber, weil ich dachte so, boah, ey, ich habe das schon in Pyeongchang erlebt. Da war Silber eine totale Sensation. Jetzt war das so ein bisschen zwischen, hat man Gold gewonnen oder hat man Silber gewonnen oder Gold verloren? Und sie hat sich dann relativ schnell dafür entschieden, ich habe Silber gewonnen. Und ich war noch so, boah, fuck, jetzt habe ich nur das Foto von der enttäuschten Mannschaft, die denen irgendwie so das Herz in die Hose rutscht, weil das, ja, sie landet und eigentlich ist klar, boah, das war zu kurz, super eng, dann haderst du noch damit, dass sie da irgendwie in diesen schlechten Bedingungen losgeschickt wurde und sie ist halt eine Sportlerin, die sagt, ja, shit happens und ich habe trotzdem eine olympische Medaille. Ich bin die erste Skispringerin, die 2 olympische Einzelmedaillen gewonnen hat und war da Strahlefrau schon bei der Flower Ceremony. Da hatte ich es noch nicht ganz verarbeitet.
Aber ja, also man guckt da wirklich dann einfach nochmal ein bisschen anders drauf. Also ich muss ja sagen, ich hätte jetzt auch nicht so viel am Hut vorher mit Leichtathletik begleitet. Also man hat sehr gerne geguckt, aber man hat sie nie begleitet und da einen Fuß reingemacht. Und natürlich hast du dann da wirklich viele kennengelernt. Ne? Auch dann, wie gesagt, die Burkhardt, die habe ich auch bei beiden Spielen dann auch gesehen und fotografiert. Und das war halt crazy. Einfach die Story auch. Ja, beim Zverev auch so. Da war ich schon so dran, so ja, ich habe überlegt, dann nach Paris zu fliegen zum Finale, wenn er es gepackt hätte so und das irgendwie da eine Connection zu kriegen und das zu begleiten. Und ja, man ist da einfach da mit dem Herz dabei und guckt da jetzt einfach ganz anders drauf, weil du halt jeden kennst, jede Abläufe kennst und was sie halt für Körper auch allgemein haben. Und da bist du einfach ganz anders jetzt bei der Sache als vorher.
Ja, und du hast so ein paar Flashbacks, ne? Also jetzt Malaika Mihambo, als sie jetzt wieder Gold im Weitsprung gewonnen hat und du siehst sie da so meditierend im Schneidersitz sitzen und denkst so, ja, irgendwie feels like Tokyo, wo du auch gemerkt hast, boah, sie strahlt so eine enorme Ruhe aus und liefert dann aber auf den Punkt. Ich glaube, bei dem dritten Sprung, ich glaube, die ersten 2 waren ungültig oder der zweite war ziemlich durchschnittlich. Auf jeden Fall war sie beim dritten, glaube ich, sehr unter Druck und das hat irgendwie alles an Tokio erinnert und dann liefert sie da wieder auf den Punkt ab und ja, irgendwie schon sehr cool und die Bilder, die wir da 2021 und dieses Jahr gemacht haben, die kommen einem schon bei manchem Sportevent dann wieder ganz gut ins Gedächtnis.
Mhm. Ja, spätestens dann, wenn ihr sie bei Instagram teilt und sagt, wow, hey, krass, ich war damals dabei oder das Foto hat mir viel bedeutet. Ich freue mich immer sehr darüber, wenn ihr uns auch nochmal so Flashbacks gebt als Zuschauer. Ich würde eine Sache noch ganz gerne ganz kurz ansprechen. Ich weiß, wir haben ein Timelimit ausgemacht, aber eine Sache ist mir noch ganz wichtig, weil wir über Abliefern gesprochen haben, über Arbeitspensum. Paul, du hattest neulich, ist noch gar nicht so lange her, vor 2-3 Tagen hast du mal so ein Real Talk bei Instagram gemacht. Die Leute, die dich von Instagram kennen, wissen, dass du irgendwie von einem Job zum anderen Job hoppst und irgendwie so das Traumleben eines jeden dokumentarischen Fotografen führst, irgendwie The Voice, Sarah Connor, du bist ja angefangen mit Lena und es kam immer mehr, jetzt warst du noch mit Nissan unterwegs und keine Ahnung, was da so kommt. Und hast jetzt aber mal gesagt, Leute, Real Talk, es ist echt einfach zu krass gerade. Also nicht zu krass, weil es geil krass ist im Sinne von, was ich alles erleben darf, das sicherlich auch, aber der Körper sagt einmal, es ist zu krass. Wir reden hier immer darüber, mein Motto ist, Fotografie ist mein Yoga. Ich liebe es einfach, genauso wie ihr beide auch. Ich kann mir, weil ich nicht so ein Pensum habe, fotografisch gesehen, das schwer vorstellen, dass irgendwann mein Körper sagt so, oh krass, jetzt hier leg mal die Kamera lieber zur Seite. Es kommt natürlich irgendwie auch das Reisen dazu und sowas. Aber nimm uns einmal bitte mit, was war so dein, ja, dein, der Moment, wo du gesagt hast, jetzt will ich mal diesen Real Talk auch loswerden.
Ja, also ich glaube, das war dann der Moment, weil, also man zeigt ja immer nur Stärke eigentlich bei Instagram und das, was gesehen werden soll, muss man sagen. Und ich habe, glaube ich, noch nie so viele Antworten bekommen auf dafür, dass man eine Schwäche gezeigt hat, als auf jetzt ein cooles Bild oder eine krasse Story hinter dem Bild, sondern halt wirklich, dass man mal sich offenbart hat, sich quasi nackt gemacht hat, ausgezogen hat und gesagt hat, wie es halt gerade in einem aussieht. Und das war halt auch was sehr Schönes, muss man sagen, dass es so gut aufgenommen wurde. Man hat krasse Geschichten gehört von anderen, die zweimal Burnout hatten oder einfach, ja, also heftige Geschichten wurden mir dazu geschickt. Das war schön. Erstmal das dazu, aber bei mir war es einfach so, dass ich jetzt wirklich, war glaube ich noch nie so extrem und ich habe mir vor diesem Jahr eigentlich vorgenommen, nicht mehr so viel zu arbeiten wie letztes Jahr, aber ich glaube, manche kennen es, ist dann immer schwer. Und ich glaube, die eine Story, die ich am Ende geschrieben habe, die fasst es halt ganz gut zusammen, weil es ist natürlich, muss man vorsichtig formulieren, also die Spitze des Eisbergs, glaube ich, was ich fotografieren darf und erleben darf, im Fotografen Deutschland, sage ich mal. Und da will man dann natürlich auch bleiben, man will dann natürlich noch hinaus, man möchte halt die größeren, also noch größere Jobs und das pusht einen halt einfach, also gesund pusht einen das jetzt nicht so, dass ich dann Ellbogen rausfahre gegen andere, sondern so, sondern man möchte es halt einfach auf fairem Weg einfach erreichen und dort auch bleiben. Und das ist dann halt einfach dieser Teufelskreis, in dem man feststeckt, weil man kann sich dann nicht 3-4 Monate mal rauslehnen und rausnehmen, weil dann kommen einfach jüngere, auch genauso talentierte junge Leute. Und das ist halt dieses Problem, glaube ich, auch in der Branche, dass man sich immer beweisen muss, immer zeigen muss auch. Und das war jetzt einfach zuletzt einfach zu viel, weil ich halt wirklich, einmal hatte ich 12 Tage hintereinander Jobs, also auch wirklich extrem. Es war dann zum Beispiel 4 Tage München, Nachtdrehs halt von 18 bis 4 Uhr morgens und danach ging es halt direkt weiter und das holt dein Körper halt einfach nicht auf. Und das ist so extrem und das geht ja auch noch weiter mit der ganzen Post-Production. Dann noch mit Kundenkontakt und ich bin halt kaum noch hochgefahren. Ich war nicht mehr so glücklich wie sonst. Dann eine Beziehung leidet halt auch darunter, weil du halt ja, so läppsch wirst, sag ich mal. Also du bist dann, ja, nicht, du formulierst nicht mehr jeden Satz aus. Dich jucken dann auch Sachen nicht, wenn die Wohnung nicht sauber ist, weil du halt eh weiterziehst. Aber halt die Person, die ja die ganze Zeit wohnt und zu Hause ist, die will es natürlich schön haben. Und das ist natürlich schwer zu verstehen, wenn du mal weiterziehst. Und das sind also eine Dinge, die dann dazu geführt haben, dass ich das einfach mal sagen wollte. Und das war auch eigentlich so ein Reminder an mich. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich 2 Wochen Urlaub habe zum Beispiel. Aber es ist einfach sehr hart als Selbstständiger. Das ist natürlich ein Segen, weil es fühlt sich eigentlich nie an wie Arbeiten, muss man sagen. Und man verdient unverhältnismäßig viel Geld einfach in der Branche. Das muss man auch einfach sagen. Also es ist wirklich ein Lucky Strike. Und aber auf der anderen Seite ist es halt schwer, dann einfach auch mal Nein zu sagen. Aber das muss man jetzt lernen, das muss ich mir auch viel, viel öfter sagen. Und ja, es ist ein sehr, sehr schmaler Grat zwischen Überarbeitung und halt genau das richtige Pensum. Und das ist immer so ein Hin und Her und die Psyche leidet halt auch einfach sehr, weil du immer das Beste abliefern willst. Und mir hat auch einer geschrieben, es ist mutig, dass du es sagst, weil oft denken dann noch Kunden, dass du nicht mehr 100% abliefern kannst. Aber das ist ja eben nicht, sondern du lieferst ja immer und immer 100% ab und dadurch leidest du ja quasi im Nachhinein so darunter, weil man will ja immer das Beste machen. Ist ja jetzt nicht so, weil ich überarbeitet bin, mache ich nur noch 80%. Und das ist, glaube ich, das so zusammengefasst, warum ich das dann einfach nach außen mal geben wollte, weil ich glaube, oft auch nicht drüber geredet wird, einfach in der Branche, auch gerade von Männern nicht, weil die halt immer stark sein wollen und rausschauen wollen. Aber ich finde das halt ein sehr wichtiges Thema einfach heutzutage, weil ja, es immer gefährlicher wird, gerade weil wir so jung sind, weil Social Media immer wichtiger wird, dass man so viel machen muss, so viel abliefern muss. Die Kunden wollen ja auch immer mehr und da muss man einfach mal auf sich hören. Und nur weil du einen Job absagst, heißt es nicht, dass du wirklich arbeitslos bist dann für 3 Monate. So dachte ich das früher immer, aber wenn du im Urlaub bist, die Kunden kommen nochmal auf dich zu. Wenn du es denen nett formulierst, dann haben die auch Verständnis dafür. Und das muss man einfach für sich ausmachen. Das ist ein Prozess natürlich. Wenn man am Anfang ist, macht man alles, aber man muss immer ein bisschen weniger machen, glaube ich, damit es einem gut geht, damit du auch einfach noch ein bisschen länger Spaß hast am Leben.
Ja, ich glaube, das ist auch der Hintergrund zu dem Thema, wann das Peking-Buch jetzt entstanden ist, ne? Also das hat jetzt auch alles ein bisschen länger gedauert, als wir uns das überlegt haben. Aber Fakt ist halt auch, zu unserem normalen Pensum in unseren Jobs, sei es jetzt bei mir in der Agentur oder bei den Jungs, die selbstständig sind als Fotografen. So ein Buch machst du ja nicht mal eben. Also in dieses Buch, in diesem Buch stecken wirklich hunderte Stunden, weil das ist ja nicht irgendwie so ein CW-Fotobuch, wo du die Bilder einmal random reinschmeißt, sondern du überlegst dir, du kürzt die Bilder runter von, ja, was habe ich gesagt? Ich glaube, in dem Buch waren es 68.000 auf eine Auswahl von 1.000 und dann die 1.000 nochmal runter auf 200 bis 300. Du schaust, welche Bilder funktionieren auch schön miteinander. Also zum Beispiel, es gibt ein Bild von Anna Bärreiter, die am Start auf ihrem Schlitten sitzt und in der gleichen Pose sitzt ein Volunteer am Flughafen und checkt irgendwie sein Handy. Und das sind irgendwie so die Bildpaare, die es dann auch interessant machen, weil es eben keine Chronologie ist. Aber die zu finden, Seiten zu bauen, wieder zu verwerfen, das alles kostet so viel Zeit. Und wir haben das teilweise auch mit Andy von Studio sowieso bis in die Nacht dieses Buch gesetzt und waren dann einfach auch dankbar, dass wir es irgendwann geschafft haben. Und ich weiß nicht, wie ihr das kennt, ne, wenn einem von einem der diese Last abfällt, weil man irgendeine wichtige wichtiges Thema abgegeben hat, irgendein wichtiges Projekt geschafft hat. Und diese Befreiung, finde ich, ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, aber zeigt ja auch irgendwie, unter welchem Druck man vorher stand. Es gibt irgendwelche Deadlines. Paul hat die letzten Bilder, die Bildkorrekturen, glaube ich, im Tourbus irgendwie gemacht, weil es halt nicht ist, okay, ich nehme jetzt 2 Tage und korrigiere die Farben, sondern es ist immer noch on top. Und wir lieben die Bücher, die wir gemacht haben, aber es war auch immer ein krasser Extrameter und irgendwie auch operieren im roten Bereich. Und trotzdem war es das irgendwie wert. Und ja, aber man fragt sich natürlich irgendwie, wie weit geht man und was kann man irgendwie beim nächsten Mal anders machen, dass es eben nicht so ganz in den dunkelroten Bereich geht, ja.
Ja, ich vor allem war mir jetzt wichtig, hier nicht so einen Downer zu bringen von einer sehr schönen Episode, die wir zusammen gemacht haben, sondern ich fand es super gut und super wichtig, Paul, dass du es so offen und ehrlich angesprochen hast. Und ich glaube, diese Achtsamkeit und diese ja, diesen Ausgleich, den müssen wir einfach viel mehr leben, egal jetzt ob selbstständig oder angestellt in der Agentur oder als Bäckerfachangestellter. Hört auf euch, achtet auf euch und ja, registriert die Zeichen von eurem Körper. Egal, ob es im Körper ist oder im Kopf. Alles hat irgendwie seinen Grund und da muss man einfach ein bisschen drauf hören und achten. Und das war mir wichtig, dass wir auch darüber einmal kurz sprechen. Und um die Stimmung nochmal so ein bisschen nach oben zu bringen jetzt, Marvin, erzähl mal, du hattest da ganz am Anfang irgendwie was erzählt wie bleib dran bis zum Schluss der Episode.
Ja, ich habe gedacht, wir wollen uns natürlich irgendwie auch bedanken, dass wir hier die Gelegenheit bekommen, irgendwie das Projekt vorzustellen. Macht uns großen Spaß, drüber zu reden. Das werden wir auch noch ein paar Mal machen. Also ich glaube, es lohnt sich da, uns zu folgen. Also wir werden bei Leica in Wetzlar ein bisschen was über die Bücher erzählen und arbeiten auch gerade an einer Ausstellung, die es womöglich in Hamburg dann geben wird. Also ja, freut uns sehr, dass da so ein bisschen die Reise des Buchs auch weitergeht. Und wir haben uns überlegt, wenn man mit dem Code WTS-POT, also wie euer Instagram-Account, bestellt, dann gibt es auf der einen Seite nochmal 5% Rabatt. Das ist jetzt nicht die Welt, das wissen wir. Gleichzeitig ist es natürlich auch schon für uns eine krasse Herausforderung gewesen. Das gehört auch zu so einem Projekt zwischen wir machen das Buch und starten die Vorbestellung im Januar. Und irgendwie, wir bestellen mit der Druckerei das Papier im Mai, liegen halt auch irgendwie, ja, einfach krasse Schwankungen. Und deswegen haben wir uns entschieden, nee, also wir können jetzt auch nicht nochmal an den Preis ran und wollen das auch nicht. Und wollen das Buch aber trotzdem auf den Markt bringen, weil wir es jetzt schon so vielen Leuten versprochen haben. Aber auch da, das ist echt kein Geschäft, wo man sich irgendwie noch eine goldene Nase verdient. Ich glaube, wir haben es jetzt für die Sportler gemacht für uns. Ich glaube, ich freue mich riesig, wenn ich das Buch irgendwie mal späteren Kindern oder so zeige und zeige, guck mal, hier haben wir was Krasses gemacht mit Onkel Paul und Co. Und ja, und wir haben uns entschieden, dass wenn ihr diesen Code einsetzt, dass wir unter allen, die bestellen, eine Collectors Edition verlosen. Und das ist nämlich, genau, da gibt es nochmal von jedem von uns einen Print und einen Sonderprint, handsigniert und in einer wirklich auch streng limitierten Edition. Und ja, eine Person werden wir dann auslosen. Ich würde mal sagen, von Veröffentlichung der Folge an 2 Wochen, dann verlosen wir das ganz transparent bei euch irgendwie in der Insta-Story, lösen das auf, wer es gewonnen hat, und der kriegt von uns nochmal nochmal ein signiertes Exemplar on top und 5 schöne Prints.
Also, das Buch bitte nicht bestellen in den kommenden 2 Wochen nach Veröffentlichung, das mache ich. Und, ich bin ausgenommen, ne? Wahrscheinlich, ja, okay. Bestellt das Buch, nutzt diese Chance, 5% WTS-Pod eingeben als Code und dann gibt's ein wunderbares Buch, was ihr nicht nur auf einen Tisch legen solltet oder in die Ecke legen, sondern euch angucken, an warmen und an kalten Tagen.
Genau, ich springe jetzt in eine Besprechung mit meinem lieben Kollegen Max und vielleicht kommen wir zu dem Fotoprojekt ja auch mal ein anderes Mal nochmal in den Podcast.
Immer gerne. Das ist eine gute Überleitung zum Schlusswort. Schönen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank für die coolen Einblicke und Geschichten. Folgt den beiden hier. Wir schreiben die Instagram-Handles nochmal in die Shownotes, wie gesagt. Und schön, dass ihr da wart. Schönen Abend euch. Passt auf euch auf. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt mit euch.
Ja. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ciao, ciao.
Danke. Kann man nur zurückgeben.
Danke dir.